Also ich muss sagen, ich bin heute wirklich dankbar, dass wir heute am Morgen Gottesdienst haben und nicht am Abend. Nicht wegen Wetter, sondern die Fußball-EM hat ja gestartet. Und heute Abend ist jetzt das erste Spiel von Deutschland. Vorher hatten andere Mannschaften gespielt, gestern die Schweiz, leider zu einer Zeit, wo ich nicht schauen konnte. Ich habe zwar gehört, es ist 1:0, aber heute spielt jetzt Deutschland. Und da denke ich, da werden sicher einige von Ihnen, also auch mich eingeschlossen, gerne dieses Spiel schauen wollen. Denn es ist einfach immer wieder spannend zu schauen, wie die spielen, wie die da über den Platz rennen, den Ball sich holen und dann natürlich auch Tore schießen und dann auch mitzueifern. Wer gewinnt? Wer schafft heute Abend als Sieger vom Platz zu gehen oder gibt es ein Unentschieden? Und dann natürlich ganz am Schluss von der EM, wer wird Erster? Wer holt sich den Pokal nach Hause? Denn das ist das Ziel, Erster zu sein und zu gewinnen. Das haben alle Mannschaften, die dort teilnehmen. Das haben eigentlich auch alle Fußballer, haben dieses Ziel. Denn ich denke, es würde kein Fußballer geben, nicht ich denke, ich weiß es, der sagen würde, also heute ist das Spiel wirklich gut gegangen. Ich habe 2 Tore geschossen und nun hat der Gegner 2:0 gewonnen. Das würde keiner sagen. Sondern im Gegenteil, er würde sich anfangen zu versuchen zu entschuldigen, würde versuchen Gründe zu finden, wieso dieses Missgeschick geschehen ist. Und das nächste Mal wäre wahrscheinlich nicht aktiv beim Spiel dabei, sondern würde auf der Reservebank verharren. Der Trainer würde ihn nicht einsetzen. Denn der Trainer und jede Mannschaft, die wollen gewinnen. Das ist eben von allen das Ziel. Aber es kann nur einen Ersten geben. Es gibt nicht 2 oder 3 erste Plätze. Und so kann man dann bei der Siegerehrung die Freude von dem Sieger sehen, aber natürlich auch die Traurigkeit von den Zweitplatzierten, die einfach enttäuscht sind und gedacht haben, sie würden auch gerne Sieger sein. Und sind jetzt enttäuscht darüber, dass sie nicht die Ersten geworden sind. Denn Erster sein, das ist ein Traum. Aber ist das Erster sein immer gut? Möchte man immer Erster sein? Gibt es auch Erste, wenn wir vom Glaubensleben, wenn wir vom Glauben an Jesus Christus sprechen und von der Bibel? Ja, das gibt es auch da. So hat auch Paulus von sich als einem Ersten gesprochen. Er hat dies im ersten Brief an Timotheus geschrieben. Und das sogar ziemlich am Anfang des Briefes. Im ersten Kapitel in den Versen 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Aber desto reicher ist geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Jesus Christus an mir als Ersten alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Wo war denn nun Paulus der Erste? Stand da etwas jetzt im Text darüber? Im Vers 15 sagt er am Ende, dass er der Erste war. Aber von was? Das ist jetzt das Außergewöhnliche. Er war nicht etwa der Erste von den Gewinnern, von den Guten oder den Gerechten oder den Reichen und Schönen, sondern er war der Erste unter den Sündern. Geht das? Und ist das Erste sein denn so schlecht? Man kann darauf nicht einfach pauschal eine Antwort geben, denn es ist etwas komplizierter. Man kann Erster sein von etwas Gutem, aber man kann auch Erster sein von etwas Schlechtem. Und so hat Paulus sich als Allerschlechtester bezeichnet. Er war der Erste unter den Schlechten. Er war ein Verfolger, der alle wirklich an Gott glaubenden und an Jesus Christus glaubenden Personen verfolgt hat. Er hat alle diese Menschen nicht gern gehabt, er hat sie sogar gehasst. Er hat sie ins Gefängnis werfen lassen und sie dem Richter und somit auch dem Tod überantwortet und ausgeliefert. Er hat alle, die eine Beziehung zu Jesus Christus haben, als böse bezeichnet, als Ketzer. Er hat sie verleumdet und verachtet. Und so war er böse, obwohl er das von sich gar nicht dachte. Er hatte im Gegenteil das Gefühl, dass er etwas für Gott tun würde. Er hatte das Gefühl, ich bin ein guter Mensch und ich setze mich für Gott ein. Ich bin gerecht und nicht so ein Sünder wie diese Christen da. Aber er hatte Schuld. Er war voller Schuld vor Gott, denn er hatte keine Beziehung zu Gott. Denn Gott hat uns alle Menschen dazu gemacht, eine Beziehung zu ihm zu haben. Bei ihm zu sein, mit ihm zu reden, ihn um seinen Rat zu fragen. Aber das haben wir ohne Jesus Christus nicht. Wir haben keine Beziehung zu Gott, keine Beziehung im dem Sinne, wie es zwei Personen haben, die sich einander gern haben, die sich einander lieben. Selber aus eigener Kraft ist es einfach nicht möglich, so eine Beziehung zu haben und familienschaftliche Bande zu knüpfen. Nicht zu Gott. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn es uns Jesus Christus nicht ermöglicht hätte. Das hatte also auch Paulus nicht. Obwohl er dachte, dass er eine Beziehung zu Gott hat. Aber es war eine Beziehung zu Gott in dem Sinne, von dass Gott groß ist und unnahbar. Er, Gott, ist so allmächtig und Paulus nur ein Staubkorn. Er dürfte doch zu Gott gar nicht mit seinen Anliegen hingehen. Er durfte gar nicht zu Gott kommen, er selber. Dazu war er doch zu unwürdig. Und das war eigentlich dann auch wirklich sein Fehler, dass er das nicht gemacht hat. Nur wusste er das gar nicht. Er kannte es nicht, noch nicht. Denn er hat diese ganze Sachlage erst erkannt, als Jesus Christus in sein Leben getreten ist. Als er aufgetaucht ist und gezeigt hat, schau mal, Paulus, ich bin der Sohn Gottes. Kennst du mich? Nein, eben nicht. Kennst du also Gott so gut wie ich? Kennst du Gott überhaupt? Nein. Also, kehre um, komm zu mir und zu meinem Vater. Werde durch mich ein Kind von Gott. Stelle doch fest, dass dein Weg, so wie du warst, einfach nicht gut ist. Er ist schlecht. Und so hat Gott, der ganz genau wusste, in was für ein Denken drin der Paulus drin gefangen war, ihm das aufgezeigt, ihm klargemacht, schau mal, dein Weg, der ist nicht gut. So wie du lebst, bist du sogar ein Feind von mir. Du verfolgst mich und du dienst mir nicht. Du hast mir nie gedient. Das, was du bis jetzt gemacht hast, das war nicht für mich. Auch alles Gute, das hat in meinen Augen bis jetzt keinen Wert. Es ist wertlos. Ein hartes Urteil, oder? Aber auf der anderen Seite auch sehr hilfreich. Denn Gott hat Paulus aufgezeigt, du bist der Erste unter der von mir getrennt lebenden Personen. Du bist ein Sünder. Und so konnte Paulus umkehren. Er konnte es erkennen und dann wirklich zu einem wirklich und wahrhaftig Ersten, zu Gott gehen. Jetzt halt mal. Jetzt hatten wir doch davon, dass das Erste nicht gut ist. Dass der Paulus der Erste ist unter den Schlechten. Ist jetzt das Erste sein nicht schlecht? Nein, eben wie schon gesagt. Das kann man nicht so pauschal sagen. Es ist nicht einfach schlecht, denn Gott selber, er ist Erster. Und da will er auch Erster sein. Er ist der Erste. Er ist der, welcher schon von Anfang an bei uns war. Oder vor uns war. Er war am Anfang der Geschichte. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Und er hat auch alles Leben geschaffen, gemacht und auf die Erde gepflanzt. Und er zeigt in der Geschichte immer wieder auf, dass er der einzige, der wahre Gott ist. Man kann also sagen, dass er der erste Gott ist, im Sinne von einzigartig, großartig und unvergleichbar. Es gibt niemand neben ihm. Und Jesus Christus ist der erste neue Mensch. Und gleichzeitig ist aber auch unser Herr, unser erster Herr. Aber er ist nicht nur einfach nur unser Herr, sondern hat auch aufgezeigt, dass er dienen will, dass er sogar der erste Diener ist an uns, dass er uns hilft. Gott ist also der Erste. Und was er ist, das ist gut. Wenn er also zu uns sagt, du bist Erster, du kennst mich, du bist mein, dann ist das gut. Dann dürfen wir uns darüber freuen und müssen uns nicht schämen. Und wir können sogar Erster sein, denn Christus ist der Erste, der uns vergibt, der uns aufnimmt und annimmt. Denn er zeigt an uns seine Barmherzigkeit, wie er es auch an Paulus gezeigt hat. Barmherzig sein. Erster unter der Barmherzig sein, unter Barmherzigkeit zu sein. Das ist doch schön. Das ist auch wirklich sehr gut und wichtig. Aber können wir das? Können wir wirklich barmherzig sein? Wir können auch in der Barmherzigkeit Erster sein, weil eben Christus der Erste ist in der Barmherzigkeit. Es ist ein Wesenszug von ihm und auch von Gott. Und gerade bei Christus können wir die Barmherzigkeit sehr gut entdecken und auch sehr einfach. Denn er hat immer wieder von der Barmherzigkeit gesprochen und auch gelehrt. Und natürlich auch nicht nur darüber gesprochen und gelehrt, sondern er hat auch so gehandelt. Er hat es ausgeführt und gezeigt. Er war barmherzig. Zum Beispiel, als die Ehebrecherin vor Jesus Christus gezogen wurde von den Juden, als sie sie dorthin geschleift haben, weil sie sie erwischt haben, da hat er sie nicht verurteilt, sondern er war barmherzig. Er hätte sie verurteilen können. Er wäre der Einzige gewesen, der den ersten Stein hätte werfen dürfen, hätte werfen können. Aber er hat es nicht getan. Sondern im Gegenteil. Er hat seine Barmherzigkeit gezeigt und der Frau vergeben und sie wieder ins Leben gelassen. Er war da einfach so barmherzig. Und so gibt es viele weitere Berichte. Und die Barmherzigkeit war Christus auch so wichtig, dass er darüber immer wieder erzählt hat, dass er Geschichten erzählt hat, Gleichnisse. Gleichnisse wie zum Beispiel die Geschichte des barmherzigen Samariters. worin er dann das Wesen der Barmherzigkeit aufgezeigt hat, damit die Menschen zu seiner Zeit merken können, was er gemacht hat, aber dass auch wir später es verstehen, was er alles getan hat. Denn Christus ist barmherzig. Und das sollen wir auch sein. Wir sollen auch danach streben und versuchen, barmherzig zu werden. Immer wie besser zu werden, vorwärts zu kommen und erster zu sein wie beim Wettkampf. Aber bevor wir das tun können, müssen wir als erstes Barmherzigkeit empfangen. Und Gott schenkt uns die Barmherzigkeit. Er vergibt uns unsere Schuld wegen seinem Sohn Jesus Christus. Er vergibt uns all unsere Fehler. Und besonders den Fehler, dass wir nicht zusammen mit ihm waren. Und er zeigt auch Langmut. Er weiß, dass wir nicht perfekt sind. Er weiß, dass wir immer noch Menschen sind und auch immer wieder Fehler machen. Denn Fehler machen, das ist menschlich. Und so ist auch Christus nicht auf die Welt gekommen für die Guten, für die Gerechten, für die Perfekten, sondern eben für die Fehlerhaften, für die Sünder. Denn er will selig machen. Selig machen, indem er auf sie zugeht und sagt, komm zu mir, folge mir nach, ich vergebe dir deine Schuld. Ich vergebe dir deine Fehler, auch die, an welchen du lange daran zu tun hast, vielleicht sogar dein Leben lang zu nagen hast. Ich vergebe dir, denn ich bin langmütig. Dieses Angebot hat Jesus auch an Paulus gemacht. Und der hat das Angebot von Jesus Christus angenommen. Als ein Geschenk. Und Christus, er wurde dann langmütig gegenüber von Paulus. Damit Paulus ein Vorbild des Glaubens für ihn oder von ihm, Jesus Christus, sein kann. Ein Vorbild für alle, die nach Paulus kommen würden und leben würden. Ein Vorbild für uns. Damit auch wir erfahren können, das Angebot Christi, das ist da. Er gibt es uns, er schenkt es uns, er bietet es uns an. Auch uns. Und wir dürfen und sollen es annehmen und dann auch zu einem Vorbild werden. Damit auch die, welche nach uns kommen, an uns sehen können, ja, da hat Christus Barmherzigkeit gezeigt. Wir können es an all diesen Christen sehen. Denn die sind auch barmherzig. Natürlich ist man nach der Hinwendung zu Jesus Christus, wenn man das angenommen hat, das Angebot, nicht gleich einfach perfekt barmherzig, sondern es beginnt dann ein Prozess. Man wächst hinein und man wird immer wie stärker. Und wir müssen uns dann auch zuerst darin einüben, lernen und auch weitergeben. Das ist so mit der Barmherzigkeit wie mit allen Sachen, die Gott uns gibt. Wir müssen zuerst jede Gabe von Gott empfangen. Er muss sie uns geben. Dann müssen wir es einüben. Wir müssen selbstsicher sein, ja, ich habe dies von Gott empfangen. Er gibt es mir. Um bei der Barmherzigkeit zu bleiben, ja, ich habe die Barmherzigkeit von Gott empfangen. Gott ist mir gegenüber barmherzig und langmütig. Und daran ändert sich nichts. Wenn wir dann da eine Grundsicherheit haben, sollen wir anfangen zu üben. Es weiterzugeben, es einzusetzen, also selber Barmherzigkeit auszuüben, gegenüber unseren Mitmenschen. Wobei der Übergang vom sicherer werden und es einzuüben, sicher zu werden, sich bewusst zu werden und es auch einzuüben, dann auszuführen, dieser Übergang, der ist fließend. und auch gegenseitig sich beeinflussend. Sie merken, wie auch ich festgestellt hatte, dass dies ein großes Lernfeld ist. Denn das Ziel ist es, so barmherzig zu werden, wie Christus es gegenüber von uns ist. Eine Möglichkeit, barmherzig sein zu können, ist es, dass wir gestatten, dass Fehler geschehen dürfen, dass auch wir da langmütig werden. Denn wenn wir das machen, bekommen wir einen Übungsplatz in mehrfacher Weise. Ja, ist es denn überhaupt gut, dass wir Fehler erlauben? Wenn wir den Alltag, wenn wir unsere Welt anschauen, dann müssen wir sagen, nein. Denn in der Welt wird alles daran gesetzt, Fehler zu vermeiden, Fehler beiseite zu lassen. Wenn man bei der Arbeit oder im Alltag, zum Beispiel auf der Straße, einen Fehler macht, dann wird man zumindest ermahnt oder sogar bestraft. Und selbst in der Schule, Studium oder Lehre sind Fehler nicht so gern gesehen. Es wird dort zwar ein Raum geschaffen, wo es nicht so schlimm ist, wenn Fehler geschehen, aber wenn es möglich ist, sollte man sie bitte vermeiden. Und wenn sie dann doch mal geschehen, sollte man daraus sofort lernen und sie von da an nicht mehr tun. Aber an diesen Orten existiert ein Raum, um üben zu können. So hatten wir zum Beispiel beim Militär für den Wachdienst Simulatoren, wo wir geübt haben, verschiedene Szenen, wie sie beim Wachdienst auftreten können, zu üben. Wo wir dann uns bei den verschiedenen Geschehen, die abgespielt wurden, uns entscheiden mussten. Würde ich da schießen? Und wenn ja, wohin? Und das dann innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und diese Simulationen waren auch wirklich gut, damit wir dann wussten, pass auf. Nicht, es gibt kein Schema X, wo man dann sagen kann, aha, jetzt geschieht dies, dann jenes und jenes und dann geschieht etwas Schlimmes. Weil dieses Geschehen in den Simulatoren wurde immer wieder geändert. Es gab für jede Geschichte, die gleich begann, x verschiedene mögliche Ausgangsarten oder Enden. Sodass wir uns wirklich dann entscheiden mussten. Damit wir dann bereit wären, wenn es dann mal wirklich ernst würde, richtig zu handeln und schlimme Geschehnisse dann auch wirklich vermieden könnten. Und dass dann nicht Menschen verletzt würden. Unnötig. Und wie ist es eigentlich im Reich Gottes? Sind da Fehler erlaubt? Da könnte man für ein Ja wie auch für ein Nein Gründe finden. Nein, Fehler sind nicht erlaubt. Denn Gott ist perfekt und wir sollen als Christen nach der Perfektion streben, also eben keine Fehler tun. Oder ja, es sind Fehler erlaubt. Jesus Christus ist ja genau für die Fehlerhaften auf die Welt gekommen und wir Menschen sind nicht perfekt, noch nicht. Beide Argumente sind korrekt, aber die Diskussion darüber ist nicht zielführend. Wichtig ist, dass es im Reich Gottes auch ein Übungsfeld gibt, wo man lernen und Gaben entdecken kann, welche Gott einem schenkt und sie dann auch einüben kann. Das Übungsfeld ist die Gemeinde mit allen Tätigkeiten und Programmen, die da sind, die hier in unserer Gemeinde auch ausgeführt werden. Wenn es das Übungsfeld nicht gibt und nicht zugelassen wird, dann bin ich der Meinung, hat das für den Bau des Reich Gottes und auch für die Gemeinde schwerwiegende Konsequenzen. Denn dann gibt es mit der Zeit niemanden mehr, der in der Gemeinde mitarbeiten kann, der das Reich Gottes bauen kann. Nehmen wir als ein Beispiel mal das Predigen. Wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, herauszufinden, dass ich beim Predigen eine Gabe habe, dass es mir Spaß macht, dass es mir Freude bereitet, dann wäre ich heute hier nicht da. Und ich hatte nicht erst während der Ausbildung die Möglichkeit zu predigen, sondern die damalige Heimatgemeinde hat es mir erlaubt, schon vor der Ausbildung die eine oder andere Predigt zu halten. Ich weiß, wenn ich mir diese Predigten von damals anhören würde, würde ich denken, nee, also nehmen, am besten wegwerfen, weil die einfach nicht gut sind. Ich weiß es jetzt von meinem heutigen Wissen und der Übung, die ich habe. Aber hätte mir die damalige Gemeinde es nicht erlaubt, mich daran zu versuchen und zu entdecken, ja, da ist was, da hat Gott mir etwas gegeben, dann, wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich nicht hier. Es ist also wichtig, dass wir zulassen, dass Fehler geschehen dürfen, auch in einem Gottesdienst. Dass wir sogar eine Kultur fördern, eine Fehlerkultur, wo Fehler ihren Platz haben und keinen Weltuntergang bedeuten. Damit dann auch Menschen den Mut haben, mal einen Versuch zu starten und zu schauen, ob ihnen zum Beispiel das Predigen oder das Musikmachen oder die Technik oder, ob ihnen da irgendetwas liegt. Ob sie da bei sich eine Gabe entdecken, ob es ihnen Spaß macht, ob es ihnen Freude macht. Ob sie eine Begabung darin haben, auch wenn es erst noch in der Form eines Rohdiamanten ist, der noch bearbeitet werden muss. Dazu ist natürlich auch gut, wenn man dann Schulungen besucht, um sich weiterzubilden. Aber das heißt auch für uns, dass wir da in dem Bereich barmherzig sind. Dass wir es zulassen, dass Fehler, auch immer wieder mal vielleicht ähnliche oder sogar gleiche Fehler, geschehen dürfen. Dabei dürfen und sollen wir natürlich helfen, zur Seite stehen, motivieren, fördern und dem anderen helfen, sich weiterzuentwickeln. Damit der andere dieses Geschenk von Gott immer wie besser einsetzen kann. Und dabei dürfen wir nicht alles einfach gleichschalten, alles gleich machen und alles, was nicht in unser Schema passt, unterdrücken und die eigene Meinung den anderen aufzwingen. Das ist nicht gut. Sondern es gilt, sich gegenseitig anzunehmen. Auf der einen Seite, dass man bereit ist und offen ist für Kritik, für die liebevoll und herzlich gemeinten und hoffentlich auch so vorgebrachten Verbesserungsvorschläge, dass man auf die eingeht, dass man sie zulässt, sie überprüft und dann auch mal anwendet und schaut, können wir es so besser gehen? Und auf der anderen Seite, dass man eben Fehler zulässt. Auch wenn es zum vierten Mal wieder der gleiche Fehler ist. Und wenn das geschieht, dass man dann nicht wütend und zornig wird, sondern langmütig gegenüber dem anderen ist und weiter an seiner Seite steht. Im Wissen, Gott ist zuerst barmherzig. Er zeigt uns gegenüber immer und immer wieder Langmut. Wir stehen bei ihm an der ersten Stelle. Wir sind sein. Amen.